SWR 2 zur Person.
Seit vielen Jahren gehört Michael Popp zu den führenden Kapazitäten der frühen Musik. Mit Leidenschaft und Entdeckerfreude hat er sich der Welt der versunkenen, vergessenen und verklungenen Schätze verschrieben. Die Musik, die der gebürtige Regensburger seit Jahrzehnten mit seinen diversen Formationen wiederbelebt, erzählt aus einer Zeit, in der noch lange nicht alles notiert wurde, was letztendlich in den Konzerten und auf CD erklingt. Es sind einfache Melodien, Rudimente, Fragmente, die gelesen, entziffert und mit viel Kenntnisreichtum ergänzt und erweckt werden müssen. Popp studierte am Mozarteum in Salzburg, komponierte Theatermusiken und spielte in Mittelalterbands wie Cantal und Deine Lakaien. Dabei stößt Michael Popp immer wieder auf Schätze wie Blumenrot, ein Liebesgedicht des nur 16 Jahre alt gewordenen König Konrad dem Jungen. Am Mikrofon begrüßt sie Roland Kunz.
Dass ich der Jahre wie ein Kind. Dass ich der Jahre wie ein Kind. Dass ich der Jahre wie ein Kind.
Michael Popp, herzlich willkommen. Meine erste Frage: Muss man als Musiker, der sich mit alter Musik beschäftigt, mehr Fantasie haben als jemand, der Schumann interpretiert?
Schwierige Frage. Das Schwierigste gleich zuerst. Bravo, bravo. Schon komme ich ins Schleudern. Ich denke mal, es ist eine andere Art von Fantasie. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich interpretiere nicht Schumann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch eine große Fantasie und im Grunde auch eine große Empathie zunächst mal verlangt. Also sich in die Figur, in die Person Schumanns hineinzusetzen und zu verstehen, warum und wie er zu den Ideen kommt, die er zu Papier gebracht hat. Und das muss ich natürlich als Mittelaltermusiker auch. Ich würde mal sagen, wenn man eine Skala hat, auf der einen Seite steht sozusagen der Autor, also der Schumann oder der mittelalterliche Komponist, und auf der anderen Seite steht der Interpret, dann ist sozusagen die nachmittelalterliche Musik näher am Autor, also weil mehr über den Autor bekannt ist, es gibt mehr zu studieren, es ist sozusagen der Rahmen der individuellen Interpretation ist enger gesteckt, nehme ich mal an, als in der Mittelaltermusik, wo schon der ganze Kontext sozusagen interpretationswürdig ist. Also was bedeuten die Kompositionen? Ist die Quellenlage überhaupt zuverlässig? Kann man dem überhaupt vertrauen, was man da so hat? Und dann ist ja auch vieles, man muss ja auch das mal verstehen, jede Tonfolge muss für uns ja einen Sinn machen, damit wir es überhaupt als Musik erkennen. Auch wenn sie exotisch ist, muss ich ja trotzdem irgendwo erkennen, den Willen oder vermuten den Willen des Autors. Und das, denke ich, ist mal jemand Musik, die näher an unserer Zeit heran ist, leichter, weil natürlich mehrere Überschneidungen da sind und mehrere Parallelinterpretationen möglich sind, als bei alter Musik, wo wirklich sehr, sehr viel der Fantasie und man sehr tief in die, manche nennen es Spekulation, ich nenne es Empathie, also den Versuch, sich wirklich da hinein zu versetzen, zu einem Troubadour zu werden und die Motivation darin zu entdecken, das ist schon notwendig. Also insofern, um lange Rede, kurzer Sinn zu machen, ich denke, es ist doch mehr Fantasie, je länger die Musik vorbei ist, desto mehr Fantasie.
Ist das auch das Faszinosum für Sie, weswegen Sie sich dieser alten Musik, der frühen Musik verschrieben haben, diese relative Unerforschtheit oder dieses breite Spektrum der Verwirklichungsmöglichkeiten?
Ja, absolutes Ja. Das ist für mich so das Feld, in dem ich mich so austoben kann und wo ich auch denke, dass so gewisse Stärken liegen. Es geht ja auch darum, man muss ja auch verschiedene Perspektiven einnehmen. Also ich vergleiche das sehr stark mit einem Schauspiel, mit dem Schauspiel und seiner Rolle. Also wenn ich jetzt Richard II. Darstellen muss, muss ich ja kein Massenmörder sein, aber ich muss schon eine Vorstellung haben, was ein Mörder vorgeht. Und je profunder ich das kann oder je mehr ich sozusagen auch Zugang zu meinem eigenen Bösen habe sozusagen, desto leichter fällt mir das, so eine Figur auch zu verstehen und auch darzustellen. Und das ist schon ein spannender Vorgang, eben dieses Böse in sich zu entdecken. Das ist jetzt natürlich eine Analogie zur Mittelaltermusik. Ich muss jetzt in mir nicht das Böse entdecken, aber schon vielleicht die Motivation, warum man über die ferne Liebe zum Beispiel schreibt.
Ich bin verstrickt in einer Liebe, die mir solch eine Wunde zurückließ. Fin Amor, ein Liebeslied auf eine Dichtung von Guillaume de Machaut aus dem 14. Jahrhundert mit Estampie unter Leitung von Michael Popp.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der sogenannten alten Musik, wie wir sie kennen, Renaissance, Barockmusik, zur frühen Musik? Gibt es da einen sehr großen Unterschied?
Ja, der Unterschied liegt einfach in der Qualität der Überlieferung. Die Mittelaltermusik verhält sich zur Renaissance oder zur Barockmusik in etwa wie der Jazz zur Klassik. Also im Jazz ist ja auch notiert, aber rudimentär notiert. Es wird also vorausgesetzt, dass ein großer Teil der Musik oder dass die Musik erst in der Interpretation entsteht. Und das ist ja auch so ein Problem, also mit der Mittelaltermusik. Ich muss mir zunächst mal überlegen, was wollte ein Komponist, aber dann entsteht die Musik auch erst in der Fantasie des Ausführenden. Also die ist nicht so vollständig notiert, dass der Komponistenwille wirklich eindeutig erkennbar wäre, vermeintlich eindeutig erkennbar wäre. Insofern würde ich das unbedingt so sagen, dass diese Möglichkeiten der Interpretation und die Varianten und auch die verschiedenen Zugänge eigentlich, das ist schon das A und O der ganzen Geschichte. Und das ist in der Renaissance und im Barock enger gesteckt, auch dadurch, dass die sozialen Kontexte, speziell in der Barockmusik, auch in der Renaissance-Musik klarer sind. Also es handelt sich meistens um höfische Auftragsmusik. Sagen wir mal, ich bleibe mal bei der Barockmusik, also es ist entweder Kirchenmusik, die also im Auftrag des Bürgertums sozusagen, oder es ist aristokratische, feudale Musik, die zur Unterhaltung sozusagen des Herrschers ist. Also es muss alles sozusagen gesetzt und im Maß und im Rahmen sein. Also das kann man sich gut vorstellen, dass da kein künstlerischer Extremismus vorgeherrscht haben kann. Beim Mittelalter ist man da nicht so sicher. Es können ganz unterschiedliche Kontexte gewesen sein. Da spielt auch im religiösen Bereich richtig Fanatismus auch eine Rolle, oder ja, gab es hier zu Ketzertum, oder es gab bizarre Sachen, wie die Eselsmesse zum Beispiel, in der zwischen Weihnachten und Neujahr anarchische Verhältnisse im Kloster dargestellt wurden und der Abt eine Eselsmaske aufgesetzt bekommen hat und der Stallknecht sozusagen dann für einen Tag oder für zwei Tage sozusagen der Chef des Ganzen war. Also das sind bizarre Dinge, die man auch wissen muss, die man verstehen muss und wo man sich wieder reinversetzen muss. Was wird da für eine Musik dafür gemacht für sowas?
Das war zunächst ein Ausschnitt aus dem eben angesprochenen mittelalterlichen Narrenfest mit dem New London Concert unter Leitung von Philipp Pickett und dann Estampie, das Ensemble für frühe Musik München unter Leitung von Michael Popp, der mit seiner musikalischen Annäherung viele Parallelen zwischen Mittelalter und Moderne betont. Das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen, die eine angeblich dunkle Zeit wie das Mittelalter durchaus aufhellen.
Wie ist das mit der Erforschtheit von dieser Musik? Ich meine, wenn von Bach oder von Mozart was Neues entdeckt wird, was kaum noch möglich ist, dann wird das groß gefeiert. In der Barockmusik ist vieles schon entdeckt, aber es gibt natürlich auch viele Schätze, die zu heben sind. Wie ist das bei der mittelalterlichen, bei der frühen Musik?
Da ist natürlich auch sehr, sehr viel musikwissenschaftlich erfasst, aber nicht musikalisch erfasst. Also zurzeit beschäftigt mich intensiv mit Machaut. Machaut ist ja also kein Unbekannter in der Mittelaltermusik. Also der hat selbst den Eingang in den sogenannten Mainstream, sagen wir mal, in den klassischen Mainstream gefunden. Und trotzdem ist er außer der Messe von Notre Dame und diversen Hits, die er so als Balladen oder Virilese oder so geschrieben hat, ist da nicht viel bekannt. Also trotzdem gibt es da noch viel mehr zu tun für Musiker und neue Zugänge auch zu finden. Also das Feld ist viel weiter und man kann auch sozusagen anders jetzt als bei einer Bach-Passion von mir aus, kann man auch völlig neuartige Zugänge auch erfinden, also völlig neuen Hintergrund zum Beispiel.
Erfinden, das fand ich jetzt interessant, ja.
Erfinden, sagen wir mal so. Also zum Beispiel die Theorie des arabischen Einflusses. Wie stark ist der arabische Einfluss auf die Mittelaltermusik. Das ist eine theoretische Diskussion schon in den 20er Jahren gewesen, weil natürlich die Musik und auch die Instrumente über die Araber beim Überschritt über den Gibraltar eingeführt wurden, also die Laute zum Beispiel, also für Hörer, die jetzt nicht so bewandert sind, ist ein arabisches Wort, was man nicht denken würde. A laut heißt also, das Instrument heißt wörtlich das Holz, weil das Instrument mit einer Holzdecke versehen war und viele andere, aus der Kemenche wurde die Fiedel und später die Geige, die Gitarre, Tar ist ein persisches Wort für Haar, also für Saite, also in den Instrumenten steckt das ganze orientalische Know-how des Mittelalters und deswegen vermutet man auch, dass arabische Musizierweisen auch im Ohr der Troubadour, im Ohr des Mittelaltermusikers waren, die haben sich auch kennengelernt an den Höfen, man hat das sich gegenseitig geschätzt und gespielt und dieser Einfluss, der ist ja auch noch relativ unerforscht und inzwischen gibt es schon einige, die sich auch damit befassen. Aber wenn ich zum Beispiel Machaut unter dem Aspekt sehe, dann würde ich da ein neues Projekt erfinden.
Das heißt, man kann auch legitim mit arabischen Floskeln oder arabischen Verzierungen an die frühe Musik herangehen.
Absolut, man sollte das sogar. Also man sollte zumindest, weil es heißt immer so schön, der historisch Informierte, der müsste auch der arabisch Informierte sein. Also in der arabischen Folklore Informierte, auch was den Gesangsstil zum Beispiel betrifft. Ne? Also wir haben, wenn man das Mittelalter anschaut, wie wollen wir eigentlich wissen, wie diese Musik mal klungen ist. Und eine Methode ist beispielsweise, Musikkulturen sich anzuschauen, die lange Zeit in Isolation verharrt sind, also entweder durch die geografische Lage, also sprich Inselkultur, oder auch wenn ein Land oder eine Kultur abgeschlossen wurde. Solche Musik schauen wir uns als Mittelaltermusiker genauer an und gehen davon aus, dass diese relativ unverfälscht lange Zeit so vorgeherrscht hat. Und wenn ich zum Beispiel korsischen Gesang anschaue, dann glaube ich, bin ich auf jeden Fall näher an der Musizierart des Mittelalters, beziehungsweise vorsichtiger formuliert, diese Art des Gesangs müsste man mit auf jeden Fall in die Überlegungen mit einbeziehen, wenn man sich mit Mittelaltermusik befasst.
Bene crudele spietoso, chi non si muove a gran dolore. Penare Salvatore che di noi fosse amoroso.
Amoroso veramente, uni noi con gran pietanza, poiché d'alto onnipotente ci sia ad nostra semplanza.
Ben e Crudele, eine Lauda aus dem 13. Jahrhundert mit Michael Popp und seinem Ensemble Estampi. Wie hat es geklungen damals? Welche Musik hat die Menschen bewegt? Das sind Fragen, die den aus Regensburg stammenden Musiker bis heute beschäftigen.
In der Mittelaltermusik muss ein gewisser Relativismus herrschen. Vieles ist möglich, vieles ist legitim. Und ich unterscheide nur sozusagen, wie interessant ist der Ansatz oder wie plausibel ist der Ansatz und wie fantasievoll ist der Ansatz, mit dem ich da rangehe.
Da sind wir wieder bei der Fantasie, aber auch beim Entdecken. Ne? Sind Sie so eine Art Kolumbus, der die musikalischen Weltmeere bereist und immer wieder neue Inseln entdecken möchte und entdecken kann? Oder so Archäologe?
Also ja, irgendwie schon. Also ich bin auf jeden Fall, der sehr, sehr interessiert ist. Ich wäre vielleicht, für einen Kolumbus wäre ich vielleicht nicht tatkräftig genug. Also wirklich da sozusagen mit Sack und Pack und dann, das weiß ich nicht. Aber ich bin sehr, sehr neugierig. Mich interessiert und wenn ich irgendwie, also es betrifft nicht nur die Musik, wenn ich irgendwas sehe, höre, erfahre, das mir nicht sofort plausibel erscheint, dann interessiert mich, wieso ist das so, wie kommt das? Und wenn dann so Fragestellungen kommen, die Bronzezeit ist zurzeit so ein Thema, ne? Also in Brandenburg, glaube ich, war das, da hat man so am Fluss irgendwie 1000 Leichen von einer Schlacht gefunden und man dachte also, dass in der ganzen Gegend nicht mehr als 1000 Leute wohnen. Also plötzlich ist die Frage, wo kommen diese ganzen Leute her? Wieso war da so eine große Herde gegeneinander, man hat keine Ahnung. Und das interessiert mich. Wo man keine Ahnung hat, da gehe ich hin.
Wo man keine Ahnung hat, da gehe ich hin. Das ist ein klasse Satz. Ja. War das früher schon so? Wie hat das bei Ihnen angefangen? Waren Sie in der Schule schon jemand, der so auffällig war, sagen wir mal, der sich mit Dingen beschäftigt hat, die andere vielleicht weniger interessiert haben?
Ja, ich war auffällig, aber eher so im negativen Sinn. Also ich war ein bisschen aufmüpfig als Schüler, aber das gehört ja auch dazu. Man muss natürlich schon auch in der Interpretation der Musik oder wenn man sich da so positioniert im Rahmen der Altmusik, auch eine gewisse Aufmüpfigkeit und eine Lust an Kritik und Lust an Veränderung haben. Dass man alles, was man als alt eingesessen empfindet, dass man da mal ein bisschen dagegen piekst und sagt, muss das wirklich so sein? Ist das wirklich der richtige Ansatz? War das mal vielleicht für lange Zeit eine gute Idee und ist das jetzt vielleicht nicht mehr? Also dieses Erneuern und dieses neue Auslegen, das liegt schon in meiner Natur.
Zuletzt hörten wir eines der berühmtesten Vermächtnisse mittelalterlicher Musik, das Palästina-Lied von Walter von der Vogelweide in der Interpretation von Michael Popp und seinem Ensemble Estampie.
Ja, aber haben Sie damals schon alte Musik oder frühe Musik gekannt? Haben Sie schon alte Instrumente auch in der Hand gehabt oder war das noch eher ein Klavier oder eine Geige oder wer weiß was?
Nein, das war also bei mir ganz, ganz klar und das hing mit meinem damaligen Musiklehrer zusammen. Ich hatte einen Musiklehrer, der selber ein Ensemble für alte Musik hatte, was also damals in den frühen 70er Jahren völlig ungewöhnlich war. Es ist Musiker Ambergensis. Der Musiklehrer hat es auch schon von seinem Vater übernommen. Dann kommt dazu, ich bin aus Regensburg. Regensburg hatte immer durch seine mittelalterliche Tradition, auch die Domspatzen hatten eine gewisse Tradition zu der alten Musik. Dadurch war das mir nie so wirklich fremd. Also ich kannte schon als Kind auch Laute und Pommer und sowas und Gambe, das war nicht unbekannt. Und als ich dann so im Gymnasium war, da gab es diese Instrumente auch an der Schule. Mhm. Es gab auch schon Mitschüler, die auch so Musik gemacht haben. Also es gab da gewisse Tradition, vergleichbar sowas auch in Landshut. Durch die Landshuter Hochzeit gibt es da auch schon seit langer Zeit also Musiker, die da ausgebildet werden in der, also in dem Fall mehr der Renaissance-Musik, aber es war mir nie so ganz fremd, also wie vielen anderen, die vielleicht da überhaupt nie davon gehört haben.
Also ich kann mich erinnern, zu meiner Studienzeit ganz zu Beginn kam ein Professor aus Polen, der war geflohen, Piwkowski hieß er, und er hat damals ein sehr berühmtes Ensemble in Polen gehabt, die Fistulatoris et Tubicinatoris Vasoviensis, und der kam, hatte einen Koffer voll mit Krummhörnern und Pommern, macht den auf. Wow, was ist das? Ne? Und wir waren verloren. Wir haben reingeblasen in die Instrumente und das war eine Welt, ganz neu, ganz faszinierend und da wollten wir eintauchen. Ging Ihnen das auch so?
Nein, das war bei mir eben viel, viel früher und viel weniger schockierend. Also ich kann mich gar nicht mehr ehrlich erinnern, war nicht zum ersten Mal eine Laute, das man mal gesehen habe oder ich wusste, dass sowas gibt, auch Gamben und wie gesagt, also ich im Gymnasium, da war mir das schon bekannt, dass es ein Grummhorn auch gibt und dieser Schock, wow, was ist das? Den hatte ich eigentlich eher bei ethnischer Musik. Also zum Beispiel als zum ersten Mal auch frühen 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre zum Beispiel die bulgarischen Chöre aufgetreten sind. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich immer gedacht, wow, Was ist das? Also unglaublich. Sowas, also, oder arabische Musik. Das waren dann schon so Erlebnisse, wo ich gesagt habe, was sowas gibt's? Das ist ja Wahnsinn, dass ich noch nie davon erfahren habe. Eine Schande. Und dann, das hat mich dann interessiert.
قضيت في الصبا النفس أوطارها وأبلغها الشيب أنذارها وما غرس الدهر في تربة غرسا ولم يجني أثمارها.
SWR 2 zur Person Michael Popp. Musik am Hofe des Staufer Kaisers Friedrich II. Um 1250. Er war einer der schillerndsten und auch erfolgreichsten Herrscher der deutschen Geschichte und liebte die arabische Poesie. So waren nicht nur provenzalische Troubadoure und deutsche Minnesänger gern gesehene und regelmäßige Gäste am Hof des Kaisers, sondern auch arabische Dichter und Gelehrte, die den Ruf Friedrichs II. In die arabische Welt hineintrugen. Michael Popp und das Ensemble Estampi hörten wir eben mit der arabisch verwurzelten Elegia von Falque de Roman.
Ist es eigentlich auch die Zeit drumherum, also die frühe Zeit? Man verbindet Mittelalter ja schon ein bisschen mit was Dunklerem, mit was Roherem vielleicht auch, aber auch das Archaische, das vielleicht noch so Unperfekte. Hat es was damit zu tun, auch dieses Faszinosum?
Das hat natürlich miteinander zu tun, wobei es sozusagen eine gewisse Tautologie ist, weil diese Zuschreibungen, ne, also die stammen ja aus unserer heutigen Vorstellung. Ja. Wir haben immer verschiedene Vorstellungen über die Epochen und die legen uns das sozusagen zurecht. Also zum Beispiel würde ich sagen, dass in den 70er Jahren, da hat man mehr so das höfische, das Renaissance-Schlossfest sozusagen als Ideal, so, das hat man dann im Mittelalter auch subsumiert. Und jetzt zum Beispiel, wenn man sich so die Märkte anschaut, dann sucht man halt so da die Unterhaltung und das bisschen rohe, ja, sagen wir ruhig mal saufen. Und das verändert sich, aber da verändert sich eher die Moderne in ihren Bedürfnissen und projiziert das sozusagen auf die Vergangenheit. Mhm. Und trotzdem stecken da Wahrheiten drin. Also jede dieser Zugänge hat gewisse Wahrheiten. Ich habe da eine Analogie, mit der ich mich auch so privat sehr beschäftige. Das ist der Niedergang des Römischen Reiches. Das ist eines der interessantesten Dinge, weil jede moderne Epoche seiner ganz eigene Erklärung hat, die sich völlig unterscheiden und trotzdem ist keines falsch. Das ist für die Interpretation von Mittelaltermusik sehr wichtig, dass wir uns schon bewusst sein müssen, dass alles, was wir in der Mittelaltermusik suchen, ein heutiges Bedürfnis ist, ein modernes Bedürfnis. Insofern kann man auch fast sagen, dass die Mittelaltermusik, auch übrigens die Barockmusik, das trifft die ganze alte Musik, moderne Musik in dem Sinn ist, dass sie moderne Bedürfnisse befriedigen. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt und den darf man nie vergessen. Also weil es wäre ein falscher, ein irreführender Aspekt zu sagen, so wie man es noch vor 30 Jahren gesagt hat, wie hat es dann geklungen, der sogenannte Originalklang. Darum geht es eigentlich gar nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass der Originalklang würde uns heute überhaupt nicht interessieren. Es ist sozusagen ein dialektisches Verhältnis zwischen dem, was bietet das Mittelalter an und was wollen wir eigentlich vom Mittelalter. Und das verschränkt sich ineinander. Und je ehrlicher wir mit diesem dialektischen Verhältnis umgehen, desto freudvoller wird das Ergebnis.
Zu dem Sie ja auch beitragen, indem Sie diese alte Musik übersetzen, transponieren, transferieren, transportieren in unsere Zeit. Und das nicht nur mit dem Gedanken des Purismus oder so muss es geklungen haben, wie Sie gerade eben schon ausgeführt haben, sondern Sie sind ja auch in eine ganz andere Richtung gegangen mit den Lakaien, ja, als Live-Musiker in der Rockband und mit Cantal. Ja. Liegt diese frühe Musik sehr nah an der Archaik der Rockmusik? Gibt es da so viele Parallelen, dass man das durchaus machen kann und dass man das vertreten kann?
Rockmusik finde ich jetzt nicht das Richtige, aber zum Beispiel das, wo ich ja mehr war in der elektronischen Musik, da ja, also da gibt es tatsächlich Parallelen. Und eines meiner Projekte, also Cantal, das ist ganz direkt von einer sozusagen musikstrukturellen Überlegung ausgegangen. Und zwar ging es darum, dass also ein Teil der Mittelaltermusik stark auf den Bordunklängen, also auf liegenden Klängen, die unverändert das ganze Stück durchgehen, also das, was eine Drehleier zum Beispiel erzeugt, dass das zum Beispiel mit modernen Instrumenten schwerer herstellbar ist. Also es ist herstellbar, aber schwierig, aber mit den elektronischen Gängen sehr wohl. Elektronische Gänge kann ich auch bis zur Unendlichkeit ausdehnen. Und diese Idee, dieses schwebenden, sphärischen Klänge herzustellen, die den Raum füllen und die, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die immer wieder in den Obertonstrukturen sich leicht verändern. Das machen nämlich zum Beispiel die Drehleier.
Estampie, das Ensemble für frühe Musik aus München unter Leitung von Michael Popp mit Harfe, Drehleier, Posaune, Dudelsack, Ud, Nickelharper, Percussion und der persischen Langhalslaute Tar. Das war zuletzt die Vorlage eines anonymen Meisters aus dem 14. Jahrhundert im Wechselspiel mit Michael Popps Ensemble Cantal, das sich mit elektronischen Klängen der mittelalterlichen Musik nähert.
Die Menschen lieben Schubladen. Wie würde man denn so ein Projekt einordnen? Ist das dann frühe elektronische Musik oder elektronische frühe Musik? Oder wie wird man das bezeichnen? Oder was sagen Sie dazu? Einfach Cantal?
Ja, man kann es also als Crossover bezeichnen. Früher nannten wir es Crossover, so Mittelalter-Elektronik zum Beispiel, kann man schon machen. Es interessant ist, weil Sie Rockmusik gesagt haben. Rockmusik arbeitet nach anderen Strukturen. Das ist das harmonikale Struktur, die eigene Seelen für Mittelaltermusik gar nicht, obwohl es heutzutage sehr weit verbreitet wird. Also das ist dann Rock'n'Roll mit Dudelsack, aber hat eigentlich mit Mittelaltermusik nichts mehr zu tun, hat mit der Struktur der Musik zu tun, dass das eigentlich nicht funktioniert. Also da geht sozusagen, wenn ich von der Dialektik des Konsumenten und des Anbieter sozusagen des Autoren geht, da geht es sehr in den Konsument. Der Konsument will halt irgendeine Stimmung haben und auch ein bisschen Mittelalter haben und dann macht er halt Rock'n'Roll mit einem Dudelsack dazu. Also ich nenne das auch manchmal den Kulturimperialismus.
Wenn man zu Ihren Konzerten kommt, dann ist man baff erstaunt, was da an Instrumentarium zum Teil auf der Bühne steht. Viele exotische Instrumente, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Psalterium, Sass, große Trommeln, all diese Instrumente. Wo erlernt man die? Wie erlernt man die? Es gibt ja keinen Professor für Drehleier oder sowas. Ist das viel Eigeninitiative und Neugierde, die Sie schon angesprochen haben?
Also gerade die Drehleier ist ein schlechtes Beispiel. Es gibt tatsächlich also Professoren für Drehleier, das gibt es ja. Also es gibt schon für die Instrumente auch wirkliche Könner. Aber für mich ist der entscheidende Punkt, dass trifft jetzt so ein anderes Interesse neben mein Kritikastertum und meine Erfindungswut, ist einfach das Spielen. Das ist eigentlich im Kind auf, so meine Motivation, ein Instrument in der Hand zu haben und versuchen, Töne rauszukriegen. Das habe ich schon als kleines Kind gemacht.
Jetzt sind wir bei der Essenz.
Ja.
Das Ensemble Estampie unter Leitung von Michael Popp wagt den Versuch, das Mittelalter neu zu denken. Der vielfältige Musiker Popp hat keineswegs den Anspruch der historisch hundertprozentigen Untermauerung seiner musikalischen Annäherung, sondern er sieht sein Musizieren als klingende Fantasie über das Mittelalter. Es ist ein Spiel mit den Elementen.
Jetzt sind wir bei der Essenz.
Ja.
Das Spielen.
Ja, das Spielen. Das Spielen ist also tatsächlich, der Spielmann heißt es ja auch im Mittelalter. Der Spielmann, das bin ich. Ich sehe ein Instrument und es gibt ja andere Jungs, die einen Bagger sehen und den dann auseinanderbauen und wieder so zusammenfügen und irgendwie, wir wissen mal, wie ein Motor funktioniert. Das hat mich nie interessiert. Aber sobald ich irgendwie schon als kleines Kind, ob das Orff-Instrumentarium war und Blockflöten und alles, was ich in die Hand bekommen habe, wollte ich spielen. Klavier, dann bin ich also als Dreikäsehochschul Klavier, dann habe ich da rumgeklimpert, wollte aber nie eine wirkliche Klavierausbildung machen. Das hat mich dann wieder gelangweilt. Das war nicht das Spielen, was ich meinte.
Das heißt, Sie brauchen keinen Professor, Sie sind Ihr eigener Professor und das Spielen führt dann letztendlich zu den Ergebnissen, dass man sich Instrumente erobert. Sie haben ja dann verschiedenste Projekte angegangen nach Ihrem Studium am Mozarteum in Salzburg. Ja. Estampi, wir dröseln mal auf, Vocame, das herausragende Vokalensemble. Dann haben wir Al-Andalus, ein Kombinationsprojekt zwischen Estampi und spanischen Musikern. Und dann gibt es auch noch Cantal, was wir eben schon angesprochen haben. Fangen wir mal an mit Estampi, das Ensemble für frühe Musik. Was bedeutet das Ihnen heute noch und welche Welt haben Sie mit diesem Ensemble erobert? Das klingt eigentlich so, wie Ihr Name ist. Das habe ich schon immer wieder festgestellt, von Michael Popp abgeleitet. Es klingt auch ein bisschen poppig, was Sie mit Estampi machen.
Ja, also Estampi war sozusagen unser Startprojekt. Das haben wir 1985 gegründet. Das war also unmittelbar, nachdem ich da aus der Türkei wieder zurückgekehrt bin. Wir hatten vorher auch Gruppen und Projekte, aber da haben wir sozusagen entschlossen, eine CD oder damals, ich glaube, wir waren einer der allerersten, die CDs gemacht haben überhaupt. Also es muss eines der allerersten CDs gewesen sein in der alten Musik. Und jetzt, wenn die CD zugrunde geht, dann werde ich auch schauen, dass ich die letzte CD noch mache. Also da haben wir Estampi gegründet. Das war also Sigrid Haus, mit der ich heute noch zusammenarbeite. Dann der Ernst Schwindler an der Drehleihe und vielen anderen Instrumenten und ich. Und wir haben dann sozusagen relativ früh, ja, da war der Markt auch noch nicht so riesig, dann gleich so einen Preis gewonnen in Holland. Der hat uns dann so ein bisschen in diese Szene hineinkatapultiert und wir haben dann im Laufe der Jahrzehnte, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Produktionen wir jetzt so gemacht haben, so an die 15 CDs und was weiß ich, und haben auch viel mit experimentiert, das stimmt. Also wenn man sagt, nur poppig, ist es zu wenig, sondern wir haben auch Elemente drin, die so an eine Minimal-Musik erinnern oder auch an verschiedene ethnische Musiken, auch durch die Instrumente natürlich. Wir haben mit Tanz und Theater zusammengearbeitet, von dort aus auch wieder neue Formen entwickelt. Wir haben zum Beispiel 1990 ein Projekt über Hildegard von Bingen gemacht. Da hatten wir ein großes Ordo Virtutum-Projekt mit Tanz und Chor und moderner Musik und alter Musik. Also wir haben schon viel immer experimentiert und viel über den Tellerrand geschaut. Und das hat uns am Anfang natürlich auch viel Kritik eingebracht, bringt uns heute auch nur Kritik ein. Aber es ist halt einfach auch eine Art, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Und ich denke, die hat durchaus ihre Berechtigung oder ist so ganz, ganz wichtig, auch um die Szene so ein bisschen helfen, einen neuen Schritt zu gehen.
Ave Generosa von Hildegard von Bingen in der eben von Michael Popp angesprochenen Aufnahme aus dem Jahr 1990. Sehr reduziert, sehr puristisch. Dann hat sich das Ensemble Estampi aber weiterentwickelt.
Hat es auch ein bisschen was mit Provokation zu tun, die Musik vielleicht doch nochmal anders klingen zu lassen als das, was man als Purist verlangt?
Ja, das ist mehr der Effekt der Sache, die Provokation. Also da jemand zu provozieren mit der Musik. Also ich provoziere mit Worten, wenn es sein muss, aber mit Musik eigentlich nicht. Also mit Musik ist mir schon ganz wesentlich, dass diese Musik die kommt aus mir oder aus uns, wenn wir im Ensemble sind. Und da waren wir halt sehr, sehr radikal. Also wenn wir gesagt haben, okay, diese Sache wollen wir ändern zum Beispiel auch Melodien ändern oder Zusammenhänge ändern oder Harmonien ändern, weil uns das mehr so entspricht. Und wenn wir glauben, da so einen Schritt weiter zu gehen, dann haben wir das einfach gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste.
Damals. Auch weil es mehr groovt und weil es mehr Spaß macht?
Zum Beispiel. Also Groove war zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt. Das gab es ja am Anfang unserer Karriere gar nicht. Und ich habe gesagt, das ist Tanzmusik. Selbst wenn die damals nicht so gegroovt haben, um zu verstehen, was Tanzmusik ist, muss man sich heute grooven lassen, weil die Hörgewohnheiten ja auch sich verändern. Ne? Also das ist ja auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie unsere Hörgewohnheiten sozusagen die alte Musik beeinflussen. Dazu habe ich auch ein schönes Beispiel, glaube ich. Ich selber halte es für ein schönes Beispiel, und zwar die Renovierung der Sixtinischen Kapelle. Ich habe als Student, als Reiseleiter gearbeitet in Italien, weil ich ja in Italien gelebt habe auch, und habe die auch geführt, die Sixtinische Kapelle, und vor der Renovierung. Und das war also ein wunderschöne, ausgemalt, ich weiß nicht, wie viele Hörer noch das auch noch kennen, Pastellfarben. Und man hatte die feste Idee, dass Renaissance-Musik, dass das was Pastellfarbenes ist, was sehr Schönes und sehr sozusagen metrisch Ruhiges, keine Extreme hat und einfach gefällt und gefallen will. Weil man es so gekannt hat von den unrenovierten Renaissance-Kunstwerken. Und als sie dann renoviert waren, war ein radikaler Restaurator, der vom Instituto di Restauro Nazionale in Rom, der hat also dann gesagt, okay, ich mache jetzt keine Konservierung, sondern eine tatsächliche Restauration, eine Wiederherstellung. Dazu gehört natürlich, wie bei uns jetzt in der Musik, auch eine Fantasie. Wie war es denn genau damals? Es ist ja auch kein Kunstwerk original mehr so erhalten, sondern eben nur verblasst, wenn man so will. Ne? Und er hatte da Vorstellungen, er hat das auch belegt sozusagen, war historisch informiert mit den Farbenzusammensetzungen. Da hat er geforscht darüber, wie waren die Farben, wie müssen die ausgesehen haben. Das Ergebnis war, dass also die Sixtinische Kapelle ausgeschaut hat wie ein amerikanischer Geburtstagskuchen. Die Leute waren schockiert. Die haben gesagt, das ist doch eine völlige Verunglimpfung, eine Verunstaltung dieser schönen Kapelle. Und genau das ist der Punkt. Unser ästhetisches Vorurteil sozusagen, unsere Voreinstellung, sagen wir mal, ästhetische, beeinflusst sozusagen, wie die alte Kunst zu sein hat. Man wollte das nicht wahrhaben, dass das so ist. Zweites Beispiel, noch viel kürzer, ist die antike Kunst, also die ganze Klassik sozusagen, also die Wiederentdeckung der klassischen Kunst, also der Klassizismus des 19. Jahrhunderts mehr, beruht ja auf der Reinheit und auf der Reinheit der Form, der Reinheit der Farbe, alles weiß, alles wunderbar, und in Wirklichkeit waren die grell bunt angemalt. Die hatten Lippenstift, die hatten Kajal, die haben ausgeschaut, also wie als Bordell sozusagen. Ne? Und auch das ist für die Musik auch ganz wichtig, dass man sozusagen, wenn ich Tanzmusik mache, dass ich dann auch aus diesem Beispiel auch mal was Grelles nehme, grelle Farbe, wirklich mal einen Groove nehmen. Ne? Wir kennen das ja. Da haben wir schon einen Schritt dazu beigetragen, der auch provoziert hat. Also ich kann mich erinnern, als wir die Crusaders rausgebracht haben, also unsere CD über Kreuzfahrer, da gab es eine amerikanische Kritik, die endete mit "Don't buy this record, boycott this record." Das war unsere schönste Werbung, die wir bisher gehabt haben.
Das berühmte Lamento di Tristano mit der anschließenden Rotta aus dem 13. Jahrhundert mit Estampi und dem für dieses Ensemble so typischen Groove, über den der Leiter Michael Popp eben sprach.
Der Gegenentwurf ist ja eigentlich Vokame, eine Musik, die zum Teil ganz ätherisch, subtil sein kann, a cappella sein kann, obwohl sie mit ihren Instrumenten ja auch dabei sind. Was ist Vokame für eine Welt, die Sie jetzt neu entdeckt haben beziehungsweise nochmal aufleben lassen?
Vokame ist nur ein Gegenentwurf in der Hinsicht, was Heftigkeit oder was, sagen wir mal, Groove betrifft. Also das gibt es da natürlich nicht. Aber in den Stimmfarben haben wir natürlich auch schon sehr viel gearbeitet und auch sozusagen auch vom Originalklang aus nicht gesicherte Methoden eingesetzt oder erweitert. Sagen wir mal, wir haben die Methodik erweitert, wir haben nichts Neues dazu gemacht, aber wir setzen in einer gewissen Intensität ein. Also Beispiel, wir haben einen Choral einstimmig. Wir wissen, dass es möglich ist, den einstimmig zu singen. Wir wissen, dass es möglich ist, das antiphonal zu machen, also mit Vorsänger und Chor hinterher, das responsorial macht, also zwei Gruppen antworten gegenseitig. Wir wissen, dass es möglich ist, dass man Bordun dazu macht, dass ein Teil der Gruppe Bordun macht, der anderen singen die Melodie. Wir wissen, dass man den Bordun auch mit der Quint versehen kann. Wir wissen, dass man die Melodie auch mit Quinten versehen kann, also als Orgel umlaufen lassen kann, auch in Quinten. Wenn ich das alles zusammenfasse, kriege ich schon ein sehr, sehr intensives Klangbild. Und das in der Form, nehme ich mal an, nicht so oft praktiziert worden ist. Das ist so eine Methode, dass wir sagen, also ich mache keine Technik der neuen Komposition oder gar klassischen oder sowas, sowas kommt da nicht vor. Aber das Handwerkszeug, wie man mit Chorälen, mit einstimmiger Musik umgeht, das nützt sich bis zu einer Grad der Extension aus, um die Intensität dieser Schwebeklänge, dieser Atmosphäre, um das zu intensivieren. Also insofern ist auch Vokame sozusagen auf seine Weise ein sehr intensiv und zwar mit feinem Pinselstrich, aber doch mit kräftigen Farben gezeichnetes Tonbild.
Wer macht die Zeichnungen? Sind Sie das? Machen Sie die Arrangements? Ist das wieder Ihre Fantasiewelt und Ihre Erfahrung?
Ja, es ist ursprünglich meine Fantasiewelt, aber ich beziehe gern die Fantasie, also mir gefällt es, meine Mitstreiter zu überzeugen, auch ihre Fantasie in der Richtung anzuregen. Und das gefällt mir umso mehr, je erfahrener eine Sängerin ist in der alten Musik und die so ihre Vorstellungen hat. Und am Anfang gibt es da Widerstände, weil sie sagen, ja, und ich sage, lass deine Fantasie spielen. Und dann plötzlich kommt es auch. Und dann plötzlich wird es eine sehr intensive und das Wichtigste, es wird eigene Musik. Also wir machen Musik, wo wir sagen, das ist unsere gemeinsame Idee als Ensemble. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der sich überträgt aufs Publikum, dass man sagt, das ist so ein Werk, dass also die vier Damen und der eine Herr, das haben die für sich so entwickelt. Und das, finde ich, ist bei Musik das ganz Entscheidende, dass man sozusagen nicht als Handwerker arbeitet, also handwerklich arbeitet, aber vor allen Dingen als Konstrukteur, als Ingenieur, als Erfinder, das ist ganz wichtig.
Das war eines der unterschiedlichen Ensembles, mit denen Michael Popp zurzeit auf internationalen Bühnen gastiert, um der mittelalterlichen Musik Raum zu schenken. Vokame mit einem Chanson von Christine de Pizan.
Ist es für Sie auch wichtig, diese unterschiedlichen Welten in Ihrem Leben, in Ihrem musikalischen Leben zu haben? Also auf der einen Seite mit Vokame noch unterwegs zu sein, auf der anderen Seite auch noch die Estampie-Welt zu haben, vielleicht auch noch Cantal dazu, ja?
Ja, das ist schon so. Wobei, also erstens hat sich das immer schon wieder verändert. Also manchmal ist man dann sozusagen, will ich dann auch das Leben, sage ich mal, im weitesten Sinne des Rock'n'Rolls ist ja nicht wirklich, aber halt so das mit Verstärkung spielen und so weiter, mit Elektronik zu spielen. Macht mir das dann wieder Spaß? Und manchmal dann gar nicht. Manchmal mache ich das Puristische gern, einfach in die Kirche zu gehen, meine Instrumente auszupacken, zu stimmen und die Damen singen. Und ich spüre, das ist auch für mich auch sehr schön. Und dann kommt ein gewisses Lebensalter dazu. Je älter ich werde, desto mehr mag ich eigentlich das ruhigere Leben. Also so richtig jetzt auf Touren zu gehen und also da große Sause und sowas, hat mir mal auch gefallen, aber das ist ja nicht mehr so mein Leben. Also ich merke auch, dass so die feineren Nuancen mich immer mehr interessieren.
Ist da der Kirchenraum dienlich? Ist das ein magischer Ort, an dem Sie gern Ihre Instrumente auspacken?
Ja, auf jeden Fall. Aber nicht nur der Kirchenraum, es ist jede Form von Raum, die sozusagen, was ist Raum eigentlich? So überspannte Luft, wenn man so will, eingefangene Luft und kreiert sozusagen in unserer Fantasie eine Geschlossenheit. Und es muss nicht ein Kirchenraum sein, weil diese Geschlossenheit, die kann auf verschiedenste Weise sozusagen, ich sage es jetzt mal ein bisschen esoterisch, obwohl ich kein Esoteriker überhaupt nicht bin, Spiritualität dann erfüllt, also einen gewissen Geist, ein gewisses Eigenleben. Und das gehört zu den Höhepunkten in meinem Musikerleben, dass wir eigentlich viel in Räumen spielen durften, die man sonst nicht für sich haben kann. Also wenn überhaupt dann als Tourist mit vielen anderen so zusammen, das durch den Tourismus schon profanisiert wird. Oder manchmal in Räumen spielt, die eigentlich sonst überhaupt nicht zugänglich sind, wenn nicht gerade ein Konzert drin ist, die man eigentlich nicht öffentlich betreten kann. Also manchmal habe ich schon wirklich eine Ehrfurcht, einen Raum zu betreten. Das habe ich da auch dabei gelernt, zu spüren und was ein Raum, wie der lebt und was da so drin gefangen schon fast ist oder eingeschlossen ist in dieser umspannten Luft. Also das ist war mal ganz große Momente manchmal.
Ur svíže ver zveni, marus loja ne trese, i laset kimesti, di venir ma blonde trese, vous celeste marices, vous celeste marices, je n'y autre bien par ma, faites-moi joyeuse et chère. Comment vous est-il, madame, baissiez-moi nous
âmes. SWR 2 zur Person Michael Popp. Noch einmal eine Ballade nach Texten von Christine de Pizan. Das Frauenquartett Vocame unter Leitung des Multiinstrumentalisten Michael Popp, der gerne in Kirchen mit ihrer akustischen Weite auftritt.
Das hat schon irgendwie auch was mit Echo zu tun, habe ich immer wieder das Gefühl. Auch in so einem sakralen Raum, von dem man weiß, dass was sich da schon alles drin bewegt hat. Und wenn man da die Musik rein entlässt, dann kriegt man ja auch wieder ganz viel zurück, oder?
Im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist ja auch für meine Begriffe. Ich frage mich oft, warum man gern in einem akustischen Raum gerne Musik macht, also wo Echo stattfindet. Also weil man sozusagen Kommunikation hat mit dem Raum. Also der Raum spricht mit mir. Wie ich hinein singe, so schallt es zurück. Ne? Und dadurch spürt man, dass man sozusagen, man spricht ja von Totenraum in einem Studio zum Beispiel, ne? Der tot ist. Also ich singe irgendwo hin und nichts kommt. Und dann fühle ich mich fast wie tot, wie verloren. Und also diese Response, das ist natürlich genauso im übertragenen Sinn. Also die Vergangenheit, die alles, was damit zusammenhängt, die schon die Bauzeit. Und, ja, also alles, was zusammenhängt, was da passiert ist, das spricht mit einem. Ja, natürlich, das will man auch, das will jeder und deswegen mag man auch Hall gerne. Dann willst du lieber in einer Höhle oder in einem Brunnen als irgendwie auf der Wiese, wo wenig zurückkommt.
Tag des jüngsten Gerichts werden alle, die Gott recht gedienet haben, reich belohnt werden. Der Cantus de la Sibylla aus dem 13. Jahrhundert mit dem Ensemble Estampie.
Haben Sie eigentlich im Lauf der Jahrzehnte, in denen Sie jetzt an der frühen Musik arbeiten, sowas wie Kursschwankungen festgestellt bezüglich der Aktie alte Musik? Ich kann mich erinnern, so 70er, 80er Jahre, da gab es Festivals, Mittelalter-Festivals, faszinierend und so weiter. Gibt es das, dieses Auf und Ab, das man dann auch wahrnimmt?
Ja, das gibt's natürlich. Wobei ich sagen würde, dass das mit den 70er, 80er Jahren, das hat mehr zu tun gehabt, überhaupt welchen Stellenwert Kultur hatte und welche Gelder da zur Verfügung standen. Wir kennen das ja, also Sie kennen das ja auch als Radioschaffender. Auch die Radios schöpfen nicht mehr so aus dem Vollen, wie sie schon mal getan haben. Oder beziehungsweise in dieser Richtung, in der wir aktiv sind. Also ich meine, es werden Millionen für irgendwelche Fußballübertragungen ausgegeben. Aber für Kulturevents, wo ja früher die Sender auch viel getan haben, um auch Live-Events zu fördern und zu unterstützen. Sie machen schon noch, aber nicht mehr in dem Ausmaß. Und insofern, diese Schwankungen haben natürlich sehr mit den Verwertungsprozessen zu tun. Also in dem Moment, wo es wichtig ist, Profite zu machen für jemand, dann sucht er sich natürlich ein Gebiet aus, wo man den Profite machen kann. Und es ist halt alte Musik nicht so im Ausmaß. Sagen wir mal so, es gibt ja einen kommerziellen Teil der Mittelaltermusik, das sind die Märkte, die florieren, die sind so groß wie nie. Es gibt hunderte von mittelalterlichen Weihnachtsmärkten und sonstigen Märkten und so. Da wird halt auch der Kommerz im Vordergrund gemacht, dann spielt irgendeine Band auf einer zusammengezimmerten Bühne und sobald es dem Kommerz dient, ist es auch wieder gern gesehen. Aber wir reden ja im Grunde über Kultur und Kultur sperrt sich in meinem Verständnis, vielleicht ist das altmodisch, ein bisschen der Verwertung, also der unmittelbaren Verwertung sozusagen. Oder man macht nicht Kultur, um damit Geld zu machen, sondern vielleicht unter Umständen kann man irgendwann mal auch damit Geld machen. Picasso hat auch nicht gemalt, um viel Geld zu verdienen. Das war, glaube ich, nicht seine Intention und so kann ich das von allen, das ist ein Beispiel von allen in dieser Zeit, war das nicht der erste Gedanke und bei uns übrigens auch nicht. Wir haben auch nicht eine Gruppe gegründet, um jetzt irgendwie groß rauszukommen oder groß Geld zu machen, wie die heute halt viele machen. Viele der moderneren Gruppen, die da ist das von vornherein ein Marketing und ein Geschäftskonzept, da will man das und das erreichen. Wir haben halt die Musik gemacht, weil es uns gefallen hat. Und da gibt es natürlich die Schwankungen. Ich glaube, dass das Interesse an der Mittelaltermusik insgesamt oder an der alten Kultur, das ist schon noch da, das ist immer da, aber es wird halt vieles von stärker kommerzialisierten Richtungen überlagert. Das ist eigentlich der Punkt. Es sind die Überlagerungen. Es gibt so viel gleichzeitig. Und die Frage ist, wer ist sozusagen der Lauteste, der die anderen dann nicht mehr hören lässt?
Das Ensemble Estampie mit Musik von Troubadouren und sogenannten Flagellanten, die im Mittelalter ihre Gottesfürchtigkeit dadurch unterstrichen, dass sie sich selbst geißelten.
Wenn man noch ganz kurz auf den Menschen Michael Popp weiterschaut, um ihn etwas besser kennenzulernen, liegt Ihre Leidenschaft eigentlich nur bei der frühen Musik oder haben Sie auch noch ganz andere Welten, die Sie gerne auf Ihren Ohren haben?
Rein musikalisch gesehen, also ist neben der Altmusik, frühen Musik, ist es hauptsächlich Ethnomusik, also klassische Musik anderer Kulturen. Ich liebe sehr persische Musik, klassische persische Musik. Es ist schwer trennbar zwischen klassisch und Folklore. Also zum Beispiel die Musik Khorasans mit den Dotas finde ich sehr schön. Ich mag auch viele Bereiche der türkischen Musik, der klassischen türkischen Musik. Also sowas interessiert mich sehr. Also ich kann eher im Ausschlussverfahren sagen, was mich nicht interessiert, ist quasi, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, 99%, was im Radio läuft. Interessiert mich nicht so besonders, also so im Unterhaltungsradio. Aber auch klassische Musik interessiert mich, alle Formen, neue Musik auch. Auch Formen der elektronischen Musik, wenn es so ein bisschen Experimentelle geht, das finde ich auch interessant.
Sie gehen aber auch schon mal mit Schumann auf Reisen mit der Rheinischen Sinfonie oder so? Oder ist das weniger ein Thema für Sie?
Ich liebe auch klassische Musik, also vor allen Dingen Sinfonien, also die klassisch-instrumentale Musik. Und aber auch zum Beispiel Beethovens Streichquartette, sowas in der Richtung, oder Schumann, das sind schon große Sachen. Aber da bin ich eher Konsument wie jeder andere. Also da gehe ich hin, weil es mir gefällt. Und dann, wenn ich da war, sage ich, es hat mir auch gefallen. So in der Regel gefällt es mir auch. Und damit ist es dann für mich auch vorbei. Aber richtig elektrisieren oder so in der Form, dass ich sage, oh, das ist interessant für mich. Das ist dann eher so Wenn ich immer ein Instrument wieder sehe, das ich nicht kenne, dann hält mich keiner ab, zu dem Musiker zu stürmen, egal wie, und zu fragen, was und wie und was ist das und wo gibt's das und so. Das mache ich dann schon. Das ist so, was mich elektrisiert.
Drehleier, Harfe, Posaune, Dudelsack, Ud und Trommeln. Damit setzte Estampie, das Ensemble für frühe Musik aus München unter Leitung von Michael Popp, diese Texte aus dem 13. Jahrhundert um. Alle Psalite.
Was ist Musik für Sie überhaupt? Ganz große Frage.
Das ist mein Lebenselixier. Das ist also, ich hatte auch dazu eine schöne Anekdote aus meinem Familienleben. Mein Vater war Beamter. Und wo ich mein musikalisches Talent geerbt hatte, weiß keiner. Es gibt, glaube ich, irgendeinen Großonkel, der mal ein bisschen Gitarre gespielt hat. Aber in meiner ganzen Familie auch gibt es niemanden, auch Cousins, Cousinen, der überhaupt mit Musik zu tun hat. Aber ich habe selber, zum Beispiel mit 4 Jahren, Noten gelernt und Blockflöte spielen ohne Lehrer, das mir selber beigebracht. Ich war immer musikalisch, habe auch schön gesungen und so weiter. Und auf jeden Fall, mein Vater als Beamter hat gesagt, also Musiker wirst du nie, du wirst Beamter und zwar Lehrer. Und irgendwann habe ich dann in einer der vielen Auseinandersetzungen habe ich gesagt, ich will unbedingt Musiker werden. Er sagt, als Musiker kann man doch nicht leben. Dann habe ich gesagt, wenn ich als Musiker nicht leben kann, dann werde ich als Musiker sterben. Und jetzt komme ich langsam in das Alter. Also es dauert schon noch. Also da wird es dann, diese Voraussage wird dann auch Realität werden, schätze ich mal. Also das zu der Frage, was bedeutet für mich Musik?
Ich meine, Sie haben ja ein unglaubliches Wissen angehäuft in all diesen Jahren. Geben Sie das auch weiter?
Nicht in institutionalisierter Form. Ich unterhalte mich wahnsinnig gern, aber ich unterrichte eigentlich nicht so gern. Ich mag das Institutionalisierte nicht, also den Kanon nicht. Ich mag das Gespräch. Also ich wäre sozusagen wie Sokrates, so jemand, der sozusagen durch die Hallen wandelt und so ein bisschen plaudert und so das und so seine neuesten Gedanken. Das würde ich gerne machen, sondern in dieser Form eine Akademie gründen. So sehe ich mich eher, aber jemand, der dann vorne steht und dann jetzt kommt das erste Kapitel und dann behandeln wir das und das und das. Da bin ich zu impulsiv und das interessiert mich zu wenig. So dieses Kanonische, das interessiert mich nicht so besonders.
Schön, wir haben auf jeden Fall sehr profitiert von Ihren Erzählungen und Ihrer Erzählweise. Ganz zum Schluss noch die Frage, haben Sie sowas wie ein musikalisches Credo?
Ja, das deckt sich mit meinem Lebenscredo und das heißt, das Schlimmste ist das Mainstream-Geschwätz.
SWR 2, das war zur Person Michael Popp. Im Gespräch mit dem Multiinstrumentalisten und Mittelaltermusiker war Roland Kunz und am Ende hörten wir noch ein letztes Mittelalter-Szenario mit dem Ensemble Estampie aus München. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de. Hier finden Sie sie unter der Rubrik zur Person. Jetzt im Anschluss folgen die Nachrichten, danach SWR 2 Lesenswert Magazin.